2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Sonntag, den 17. August 2025. Es ist fast genau 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton vor dem ersten Pflichtspiel in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag. Wir sprechen gleich, mein Gast und ich, zwischen dem Pokalspiel des FC St. Pauli und dem Pokalspiel von Borussia Dortmund. Von daher können wir da noch gar nicht inhaltlich sagen, wie das ausgegangen ist. Aber ansonsten schauen wir mal, was bei der Borussia so los ist. Meinen Gast kennt ihr schon, er ist mein Namensvetter und schreibt unter anderem für schwarzgelb.de. Moin Yannick.
Guten Abend.
Schön, dass du da bist. Fangen wir doch einfach mal, weil vielleicht manche dich noch nicht kennen, mit einer kleinen Vorstellung an. Wer bist du? Was machst du? Und ja, was machst du neben Schwarz-Gelb noch so?
Ja, genau. Du hast mich ja kurz schon vorgestellt. Mein Name ist Yannick. Ich arbeite bei Schwarz-Gelb. Ich stell kurz unseren Blog vor. Wir sind haben jetzt dieses Jahr tatsächlich 25 Jahre gefeiert. Wir sind eigentlich schwerpunktmäßig ein schriftlicher Fanblog. Haben aber inzwischen auch das Format, also seit einiger Zeit das Format Podcast für uns entdeckt. Da bin ich auch viel dabei, unter Auf Ohren. Ja, wir sind ein Fanmagazin von Fans für Fans. Also wir sind unabhängig vom Verein eigentlich, haben natürlich auch Kontakte im Verein und mit der Fan- und Förderabteilung und so weiter, aber arbeiten vollständig unabhängig. Und unsere Themen, so wie ähnlich wie bei euch ja auch, sind fanpolitische Themen. Das Sportliche steht natürlich auch immer im Vordergrund. Und genau, wir sind dabei sehr anarchistisch, sagen wir immer, aufgestellt. Wir haben Grundregeln, natürlich wie Verhaltensgrundregeln, was die Texte und Themen angeht, aber darüber hinaus darf sich jeder und jede äußern, wie er oder sie möchte. Und dadurch haben wir ein sehr vielfältiges Themenspektrum und auch vielfältige Meinungen. Ich kann jetzt hier nicht alleine für schwarzgelb.de sprechen, versuche aber so ein bisschen unsere Redaktionsstimmung hier einzufangen. Genau, ansonsten gehe ich regelmäßig zu den Spielen von Borussia Dortmund und bin jetzt auch zum Beispiel am morgigen Montag beim DFB-Pokalspiel in Essen dabei. Genau.
Ja, das ist ja regional fast so ähnlich, wie es uns getroffen hat. Also wir hatten es vielleicht noch näher, weil wir ein Heimspiel als Auswärtsspiel hatten gestern, was auch wirklich dann, weiß nicht, ob du es verfolgt hast, aber noch über Verlängerung hinaus bis ins Elfmeterschießen ging gegen einen Regionalligisten. Aber das ist heute nicht das Thema. Wir mal gucken, wenn die Leute das hören, das kommt erst nach dem Spiel von Borussia Dortmund im Pokal raus. Von daher werden die Leute dann schon wissen, wie es ausgegangen ist. Das können wir oder müssen wir heute leider ausklammern. Aber auch in deiner Schilderung von eurem Blog klang ja gerade schon so ein bisschen raus, dass es bei Borussia viele unterschiedliche Meinungen gibt. Das werden wir nachher auch noch ein bisschen beleuchten. Und vielleicht ist das auch schon bei meinem ersten Thema so. Ihr habt ja das erste Mal oder Borussia Dortmund hat das erste Mal im Sommer diese Club-WM gespielt, die ja allgemein, glaube ich, in Fußball-Deutschland eher kontrovers gesehen wird. Wie ist denn da dein persönliches Stimmungsbild, das Stimmungsbild der Redaktion und in der Fanszene allgemein gewesen?
Also von mir persönlich war es, ich habe das verfolgt, wie ich ansonsten über den Sommer die Testspiele verfolge. Ich habe eingeschaltet, wenn es die Uhrzeit, wenn es zu einer, ich sag mal, arbeitnehmerfreundlichen Uhrzeit gezeigt wurde, habe ich eingeschaltet und habe mir die Spiele angeschaut, allerdings auch viel nebenbei, ne, beim Haushalt machen und so weiter. Also ich habe es tatsächlich gar nicht so aktiv verfolgt und das spreche ich, glaube ich, für Teil unserer Redaktion, zumindest für einen großen Teil der Redaktion auch. Es war für viele eher nach so einer langen und auch anstrengenden Saison, war es dann doch eher eine Geschichte, die die meisten eher beiläufig verfolgt haben. Also von unseren Leuten war jetzt keiner, der super heiß drauf war und sich analytisch jedes Spiel angeschaut hat. Das erkennt man auch daran, dass wir überhaupt gar keine Spielberichte, was wir ja sonst immer machen, Spielberichte und Vorberichte zu schreiben für Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal. Das war jetzt, haben wir für die Club-WM, haben wir kurz diskutiert, aber da sah sich auch keiner in der Lage, dass auch keiner hatte Lust über den Sommer, wo man ja auch viel auf Reisen und ähnliches, sich darum zu kümmern. Und das zeigt, glaube ich, schon, in welche Richtung oder von wie wir auf die Club-WM sehen, also oder schauen. Ich glaube, in der Fanszene insgesamt wird es auch sehr unterschiedlich gehandhabt. Ich glaube, die eher aktiven Fans und ne, die haben das auch eher so am Rande verfolgt. Es gibt aber, das darf man, das ist ganz wichtig, wir dürfen nicht zu sehr in der Blase aktive Fanszene hängen. Ich glaube, es ist schon auch einen nicht geringen Teil der BVB-Fans gab, die das durchaus spannend fanden. Vor allen Dingen natürlich die auch in Amerika dabei waren und die Stadien oder die Spiele auch besuchen konnten und damit Borussia Dortmund vielleicht einmal zum ersten Mal auch zu einem gegen hochkarätigere Gegner als nur irgendwelche Show- und Testspiele bei Amerikareisen zu sehen. Das ist für manche bestimmt nicht schlecht. Und auf der ganzen Welt, gerade bei internationalen Fans, die jetzt nicht so sehr Bundesliga-fokussiert sind wie wir, sondern die den BVB auch eher aus der Ferne sowieso verfolgen, war das wahrscheinlich auch für einige gar nicht uninteressant. Ja. Und man muss dazu sagen, am Ende des Tages habe ich, um nochmal auf meine Sicht zurückzukommen, ich habe halt gedacht, das ist nettes Geld, was da an den Verein fließt. Mhm. Natürlich eine sehr egoistische Sicht, weil das die Schere zwischen den Clubs in der Bundesliga, aber auch in Europa generell nochmal ein gutes Stück weiter öffnet. Es ist nicht gerecht. Und da müsste eigentlich dran gearbeitet werden, dass das System irgendwie in irgendeiner Form gerechter gemacht wird und reformiert wird. Aber wir kennen den Trend, glaube ich, alle, wohin es geht mit dem Fußball. Immer mehr Geld, immer mehr Turniere und die Schere geht auseinander und das wird auch weiterhin wahrscheinlich so bleiben. Und auch da nochmal, ich glaube, für die Vereine, auch jetzt unabhängig von Borussia Dortmund, für einige Vereine, die da aufgetreten sind, war das schon ein Once-in-a-Lifetime-Turnier. Das darf man auch nicht vergessen. Also wir haben gegen Mannschaften gespielt aus Südafrika, aus Korea, aus Mexiko. Für die ist das natürlich gegen Mannschaften zu spielen, da will ich jetzt gar nicht von Borussia Dortmund direkt sprechen, sondern da spielt Real Madrid, da spielt Bayern München. Ja, Creme de la Creme des europäischen Fußballs. Und das ist für die sicherlich auch nicht uninteressant. Die europäische Perspektive, und ich finde es auch trotzdem nicht falsch, ist halt einfach, dass es noch on top kam. Die Mannschaft wurde, und das hat mich halt auch gestört, die Mannschaft wurde in ihrer Vorbereitung und Regeneration gestört. Und wie die Folgen, die langfristigen oder mittellangfristigen Folgen in der kommenden Saison aussehen, das kann man, finde ich, noch gar nicht absehen, weil das war auch eine Belastung. Die haben da gespielt bei 40 Grad und das ist natürlich auch sehr brutal, deswegen, ja, also zwiegespalten insgesamt, aber eher mit dem Trend zur Desinteresse und Ablehnung.
Okay, danke für die Einordnung. Auf jeden Fall alles so ein bisschen ambivalent, würde ich mal zusammenfassen. Die einen sehen es so, die anderen sehen es so. Ist ja am Ende jeder und jedem selber überlassen, wie viel man dann davon mitnimmt. Ich weiß gar nicht, wie wir als Milan tun, wenn wir dann irgendwann mal mit dem FC St. Pauli so in Sphären vordringen sollten, dass sowas ein Thema wird, wie wir damit umgehen würden. Aber die Frage stellt sich ja gar nicht. Und wie gesagt, die Ambivalenz muss man ja noch aushalten, wenn es okay ist, dass manche das verfolgen oder sogar hingefahren sind, andere das eher mit Desinteresse oder ja wie ein besseres Testspiel wahrgenommen haben, ist das ja auch vollkommen legitim. Dann hast du ja die Mannschaft schon angesprochen, bevor du da so ein paar Sätze zu verlieren darfst, was vielleicht auch so die Zu- und Abgänge angeht, würde ich einmal noch darauf hinweisen, dass ja auch erst vor wenigen Wochen die Saisonvorschau Milan Ton Meets Bundesliga zum BVB erschienen ist. Wenn ihr da noch ein bisschen genauer aus journalistischer Sicht, da war Cedric Gebhardt zu Gast von den Ruhrnachrichten, der ja da auch sehr viel zur Transferpolitik von Borussia Dortmund gesagt hat. Da könnt ihr gerne ergänzend auch noch reinhören. Mich würde vor allem so ein bisschen ja eher die Fansicht interessieren. Hat man aus Sicht der Borussia-Fanszene zu wenig gemacht auf dem Transfermarkt? Ist das schon ganz gut, was da passiert ist? Es wurde ja auch von sportlicher Führung quasi gesagt, ein großer Umbruch muss gar nicht sein, sondern die da sind, sollen halt endlich mal liefern. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, kann sich Lars Ricken da zitieren lassen. Wie wäre da deine Einschätzung und wie nimmst du das in der Fanszene wahr?
Ich glaube, für viele ist es relativ ungewohnt nach den letzten sehr umbruchhaftigen, sage ich jetzt einfach mal, Saisons, wo der BVB immer wieder gesagt hat, so jetzt machen wir den Turnaround jetzt oder jetzt wird mal an der Substanz des Kaders gearbeitet. Ist es für viele eben jetzt gerade eine sehr ungewohnte Situation, weil der BVB sehr passiv agiert. Den großen Transfer und den Königstransfer, das muss man ganz klar sagen, hat der BVB schon eingetütet mit Joe Bellingham, dem Bruder von Jude Bellingham, der inzwischen bei Real Madrid spielt. Den hat der BVB für über 35 oder roundabout 35 Millionen geholt. Mhm. Kann damit auch, wie gesagt, als Königstransfer gelten. Und danach ist nicht mehr groß was passiert. Der BVB hat Daniel Svensson noch fest verpflichtet. Den hatten sie im Sommer, im Winter der vergangenen Saison ausgeliehen. Den haben sie jetzt verpflichtet. Und Jan Kauto, der letzte Saison auch schon beim BVB gespielt hat, der wurde jetzt auch erst in diesem ich sag mal, in diesem Rechnungsjahr oder in dieser Transferperiode griff dann der Transfer endgültig, deswegen läuft er auch noch irgendwie und hat Neuzugang. Aber so oder so ist für die BVB-Fans gerade eine sehr schwierige Situation, weil es passiert so gar nichts. Der BVB rund um Sebastian Kehl und Lars Ricken sprechen regelmäßig von einem überhitzten Transfermarkt, den sie sozusagen jetzt abkühlen lassen wollen, bis relativ kurz vor Schließung des Transferfensters, in der Hoffnung, dass die Transferpreise angesichts der Torschlusspanik fallen. Das wird in der BVB, also von unserer Seite wird das kritisch betrachtet, weil wir sind der Überzeugung, der in der BVB, und da spreche ich jetzt eigentlich mal einfach mal für das Schwarz-Gelb-Team, da sind wir uns alle recht einig, wenn der BVB überzeugt ist von einem Spieler, dann sollen sie nicht um den Preis, nicht auf fallende Preise hoffen, sondern mit Überzeugung einen Transfer tätigen. Das ist so ein bisschen unsere Einstellung, und durch die Millionen durch die Club-WM und auch durch ja wieder neue Einnahmen und dem Blutgeld von Rheinmetall, finde, ist so ein bisschen die Frage, warum ist der BVB nicht bereit, auch mal ja jetzt ein, zwei Millionen mehr auszugeben, was sie ja bei Jude Bellingham zum Beispiel getan haben. Da haben sie einfach, hat man gemerkt, der verkaufende Club hat den Preis enorm hochgetrieben, alleine weil das Schild Bellingham dran hing. Da hat der BVB einen Überzeugungstransfer getätigt, und das würden wir uns eigentlich auch wünschen, dass das jetzt wieder passiert. Und jetzt dieses Abwartende und Passive ist erstmal frustrierend, weil wir sehen im Kader schon auch Verbesserungsbedarf. Ich denke mal, Cedric Gebhardt wird da schon das ein oder andere angesprochen haben. Der ist ja auch nochmal ein gutes Stück tiefer drin, als wir jetzt als Fans im Sportlichen und in der Kaderstruktur. Aber wir haben so das Gefühl, wir kriegen 11 Mann auf den Platz, ja. Und die Mannschaft scheint auch auf jeden Fall in der Form auch erstmal konkurrenzfähig für die Champions-League-Plätze zu sein. Aber wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass in der Tiefe und in der Breite des Kaders, dass es da dünn wird. Und ich finde, das sieht man vor allen Dingen daran jetzt bei der beim Eröffnungsspiel, also Eröffnungsfeier der Saison gegen Juventus Turin, hat sich Niklas Süle verletzt, übrigens auch einer der Topverdiener bei uns. Mhm. Und wir sind jetzt so ein bisschen, stehen wir da, und jetzt ist irgendwie beim BVB auch wieder, wissen wir, müssen wir jetzt noch einen neuen Innenverteidiger holen oder wie gehen wir damit jetzt um? Weil wir haben mit Mané einen relativ jungen Spieler, dem Niko Kovac nach eigenen Aussagen auch voll vertraut, aber so richtig haben wir das Gefühl, dass das Vertrauen vollends da ist, haben wir dann doch nicht. Das ist so die Sache, ne? Also wenn dann wieder so ein Herbst kommt, wie damals unter Nuri Sahin, wo sich ein Spieler nach dem anderen verletzt, ja, wie sieht's denn dann aus, wenn dann die zweiten und dritten Glieder nachrücken müssen? Und da haben wir so ein bisschen die Befürchtung, dass das nicht reicht. Und dass wir dann echt wieder um Platz 5 kämpfen müssen, worauf wir eigentlich gar keine Lust haben.
Ja, das verstehe ich. Also ich höre da so ein bisschen raus, zum einen so dieses Gefühl, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird, was die Transfers angeht. Für den einen Spieler ist man bereit, sehr, sehr tief in die Tasche zu greifen, bei anderen ist man dann eher knapsig unterwegs. Und das so die Breite im Kader, aber das, ja, da hast du vollkommen recht, das haben wir mit, oder habe ich mit Cedric Gebhardt schon ausführlicher diskutiert, dass da sicherlich noch was passieren muss. Aber gut, ich meine, ja klar, wir starten, oder Borussia startet morgen, während wir sprechen, ins erste wirkliche Pflichtspiel, und dann geht die Woche drauf, das geht die Bundesliga los, aber man hat ja immer noch Zeit, ein bisschen zu reagieren bis Anfang September. Vielleicht kommt da ja noch was. Ich höre auf jeden Fall raus, dass ihr euch das wünschen würdet.
Also wir würden uns das auf jeden Fall wünschen. Allerdings sind wir auch natürlich jetzt, wir wollen aber auch keine Transfers um des Transfers willen. Ja, das ist auch ganz klar. Wir wollen jetzt nicht einfach, dass der BVB irgendwelche Spieler holt, damit irgendwie die Fanseele beseelt ist, weil man wieder irgendeinen Spieler vorstellen kann. Das soll natürlich auch nicht so sein. Ne? Es geht ja wirklich um, wir wollen, dass der BVB einen Plan hat, was er spielen möchte. Das sollen sich Niko Kovac, Lars Ricken und Sebastian Kehl an den Tisch setzen und sich einen Plan überlegen. Ja, mein Podcast-Kollege Jens sagte immer, ihm fehlt der Masterplan. Und das bedauern wir seit Jahren. Und wir sehen immer wieder, dass uns das auf die Füße fällt, dass wir keinen großen Plan im Hintergrund haben, nachdem sich ein Stück weit Trainer und Spieler, nachdem Trainer und Spieler ausgesucht werden. Ich denke mal, das ist natürlich auch immer leicht gesagt, ja, mach doch einen Masterplan oder, ne, ist natürlich leicht gesagt, aber ich meine, die kriegen genug Geld da beim BVB, deswegen erhoffen wir uns ja immer, dass da auch mit Sinn und Verstand gearbeitet wird, und da denken wir manchmal, ist das denn auch so? Kurzum, wir würden uns auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf in der einen oder anderen Stelle wünschen, und das Schwierige bei uns ist einfach, wir können gar nicht genau ausmachen, auf welcher Stelle jetzt noch Nachholbedarf ist, weil wir eben, wie gesagt, die erste 11 oder die ersten 12, 13 Mann, sag ich jetzt mal, die sind gut, ja, aber So, wir brauchen wahrscheinlich diese klassischen Kaderspieler, ja, die du auch einsetzen kannst, dass mal andere Spieler, ne, Belastungssteuerung, dass du andere Spieler mal rausnehmen kannst und dass du mal, ja, gegen schwächere Gegner auch mal mit einer, ich sag mal, halben zweiten Elf spielen kannst, dass die anderen Spieler sich schonen können, du aber trotzdem nicht in die Bredouille kommst, Punktverlust zu riskieren. Und das geht uns einfach im Moment ab, da haben wir einfach nicht die Tiefe und die Breite und da hoffen wir einfach, dass da noch nachgelegt wird.
Okay, wir werden das beobachten und vielleicht machen die ersten Spiele die Verantwortlichen ja auch schlauer, die du gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, indem du einen, ja, oder indem ihr einen Masterplan vermisst. Vielleicht möchten wir einmal kurz die Verantwortlichen, haben wir jetzt zum Teil schon angesprochen, Lars Ricken, Sebastian Kehl, Trainer Kovac bleibt an Bord. Das wären vielleicht so drei Personen, über die du gerne nochmal kurz so eine Einschätzung abgeben könntest, wie die in der Fanszene gerade gesehen werden.
Ich wiederhole mir jetzt ganz viel, was wir in unserer eigenen Saisonvorschau, die wir vor einer Woche aufgenommen haben, auch gesagt haben. Also Niko Kovac ist, muss man ehrlicherweise sagen, angesichts der Rückrunde oder der Endspurt im Grunde über jeden Zweifel erhaben. Ja, der hat sich in eine extrem gute Situation gebracht. Auch der Verein könnte ihn jetzt gar nicht entlassen, selbst wenn es irgendwelche solche Ideen gäbe, die es auch nicht gibt, aber er ist im Grunde der gesetzte Mann. Und wir gehen mit dem in die Saison und wir drücken natürlich alle die Daumen, dass das gut geht. Ja, wir haben aber auch so ein bisschen, wenn man Niko Kovacs Laufbahn so ein bisschen anschaut, der hatte immer gute Phasen zu Beginn seiner Tätigkeit und letztendlich nur in Frankfurt, wo er mit relativ wenig Mitteln kreativ arbeiten musste, ist das auch mal längerfristig gut gegangen. Er war danach zum Beispiel auch noch in Monaco, da hat er auch eine Zeit lang gut gearbeitet und dann ist das hinten raus auch wieder irgendwie in die Binsen gegangen und das haben wir so ein bisschen die Sorge, dass Ähnliches bei uns jetzt passieren kann, wenn dieser Endspurt der letzten Saison dann doch zu einer, der durchaus mit einer gewissen Overperformance verbunden war, dass das im Grunde sich schön geredet wurde am Ende der Saison, was der BVB eigentlich gesagt hat, machen sie nicht. Und dann sind wir halt bei Lars Ricken und Sebastian Kehl, die ja im Grunde für die sportliche Ausrichtung verantwortlich sind und da, also insbesondere Sebastian Kehl steht schon lange in der Kritik für schwache Transfers, also teure Transfers, die dann nicht liefern. Und Lars Ricken, da hatten wir uns eigentlich erhofft, weil er ja, bevor er beim BVB in die Geschäftsführung gerückt ist, im Nachwuchsbereich federführend war, hatten wir uns erhofft, dass der BVB auch wieder mehr auf diesen Kurs einschlägt und mehr wieder die Talentförderung à la Sancho, Dembélé, auch Jude Bellingham, muss man da nennen, in den Blick nimmt. Und weniger dieses, wir kaufen fertige Bundesligaspieler. Und da muss man sagen, bis auf Jude Bellingham, der jetzt verpflichtet wurde, ist der BVB da nicht nennenswert anders gegengesteuert. Und das ist für uns dann auch wieder ein bisschen schade, weil wir uns eigentlich wieder erhofft haben, wieder so ein bisschen mehr auf den Weg zu gehen. Auch wenn sich da natürlich das Feld seit den letzten 10 Jahren total verändert hat, weil andere Clubs diesen Weg nun mal auch jetzt gehen. Vor 10, 15 Jahren war der BVB dann noch relativ allein in Europa und jetzt machen das halt alle, aber da erhoffe ich mir dann trotzdem, dass man doch nochmal in die Richtung ein bisschen mehr arbeitet. So oder so, ich glaube, die nächste Saison wird zumindest für Sebastian Kehl essentiell. Also der sitzt zwar von Vereinsseite relativ sicher in seinem Stuhl, aber ich glaube, wenn die Saison vergleichbar verläuft wie letzte Saison, dann muss sich der BVB von Sebastian Kehl trennen. Es gibt auch Stimmen, die das jetzt schon fordern oder gesagt haben, das hätte jetzt schon im Sommer passieren müssen, zumindest von der Fanseite. Und ja, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen und bin auch sehr unzufrieden mit seiner Arbeit. Ich will ihm die Chance jetzt noch lassen, habe sowieso keine Wahl. Aber wenn das nicht, ja, wenn der Kader jetzt seine Limits aufzeigt und wirklich nicht performt, dann würde ich mich auch nicht scheuen, meine Stimme dagegen zu erheben.
Ja, und es ist ja sowieso immer ein bisschen die Frage, deshalb dich aus Fanperspektive gefragt, so ein bisschen, ne, was der Verein denkt oder wie sehr man da verantwortlich den Rücken stärkt, ist ja immer noch was anderes, als wie die Fans das sehen. Von daher habe ich jetzt rausgehört, also Sebastian Kehl steht auf jeden Fall auf dem Prüfstand und muss sich da ein Stück weit beweisen. Kovac hat eine ganze Menge Kredit mitgebracht aus dem Erfolg der letzten Spieltage der vergangenen Saison. Aber muss sicherlich auch zeigen, dass er ja kein One-Trick-Pony ist, sondern da ein bisschen langfristiger erfolgreich sein kann. Werden wir mal schauen, wie sich das entwickelt.
Ding-Dong! Werbung! Der FC St. Pauli spielt das zweite Jahr in Folge in der Bundesliga und wir vom Millanton werden ihn wie gewohnt mit unseren verschiedenen Formaten begleiten. Mit dabei ist auch wieder unser Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Das abwechslungsreiche Sortiment aus den unterschiedlichsten Bieren mit und ohne Alkohol findet ihr nach wie vor auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Denkt bitte stets daran, Bier und andere alkoholische Getränke stets bewusst zu genießen. Kehrwieder und das Team des Millanton wünschen euch eine tolle Saison. Ding Dong. Werbung Ende.
Ja, wir haben die Ambivalenz oder die verschiedenen Meinungen beim BVB oder in der Fanszene von Borussia Dortmund schon angesprochen. Teilweise geht es so ein bisschen in die Richtung, dass im November eine Mitgliederversammlung ansteht. Und da ist so ein bisschen die Frage, bleibt der alte Präsident, der heißt Reinhold Luno, oder kann Watzke den Verein nicht loslassen und wird als Präsident, nämlich als Präsidentschaftskandidat antreten? Und da habe ich schon in der Saisonvorschau rausgehört, dass da auch bei diesem Thema die Fanszene ziemlich gespalten ist. Hol uns da mal ein bisschen ab. Wer vertritt da welche Meinungen und welche vertrittst du selber?
Ja gut, es gibt zwei Kandidaten und logischerweise gibt es auch zwei Lager. Vielleicht gibt es auch drei. Vielleicht gibt es ein Lager der Indifferenten, beziehungsweise der Unschlüssigen, die mag es auch geben. Aber ich glaube, die meisten haben schon so ihren Favoriten im Blick. Die ganze Geschichte ging ja los, dass Luno entgegen einer internen Absprache mit Watzke seine Präsidentschaft jetzt verlängern möchte, um eine weitere Periode. Obwohl Watzke selber nach jetzt seinem Ausscheiden aus dem aktiven Geschäftsführer-Dasein im Spätsommer, Herbst gerne Präsident werden möchte. So, das ist die Ausgangslage. Und es gibt zwei Lager. Die aktiven Fans, wenn man jetzt mal, also dazu zählen wir jetzt einfach mal natürlich alles so rund um die Ultras, rund um die vereinsinternen Fangruppierungen, die sich da engagieren, ja, also die direkt mit dem Verein auch zusammenarbeiten, auch rund um die Fan- und Förderabteilung, von der sich ja auch der Leiter der Fan- und Förderabteilung auch mit aufstellen ließ im Team Luno. Die sind natürlich eindeutig für Reinhold Luno. Und ja, das Team Watzke ist ein bisschen diffuser. Wir glauben, dass Watzke alleine durch seine Bekanntheit als Geschäftsführer und damit seine Präsenz in den Medien und dadurch eben ja seinen Kredit bei vielen, ich sag mal, eher passiven, überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber eher passiven Fans, die den BVB eher so mitverfolgen, aber jetzt nicht mitgestalten. Und da ist es eben wirklich ganz schwierig zu sagen, wer wird jetzt Präsident. Es steht auch noch gar nicht genau fest, wie das abläuft, ob es überhaupt im November eine Kampfabstimmung geben wird. Da wird sich jetzt noch einiges bewegen. Also ob auf der Mitgliederversammlung wirklich zwei Kandidaten gestellt werden, weil beim BVB in der Satzung steht halt, dass der Wahlausschuss einen geeigneten oder geeignete Kandidaten aufstellen muss. Mhm. Da steht nicht, ob das einer sein muss oder zwei. Also es ist ein Novum für den BVB insgesamt, also für uns als Fans auch oder Mitglieder, weil das gab's nie. Es gab immer nur einen Kandidaten und der wurde gewählt. Und jetzt haben wir die Situation, ja, was passiert? Gibt's eine Kampfabstimmung oder entscheidet der Wahlausschuss, in dem wohl die Watzke-Supporter, sage ich jetzt mal, eher in der Überzahl sind, sich dazu durchringen, nur Watzke aufzustellen, was allerdings, ja, muss man wirklich sagen, den aktiven Fans und den Unterstützern von Luno natürlich enorm vor den Kopf stoßen würde. Ja, es ist eine schwierige Situation und dazu kommt noch, dass es jetzt zum ersten Mal auch ein bisschen auf Druck des Watzke-Lagers wohl eine hybride Mitgliederversammlung geben soll, also dass man auch vom Internet zugeschaltet sein kann. Ich weiß nicht, wie das bei St. Pauli ist. Ich habe gehört, bei anderen Vereinen, die das auch mal so zum Ende von Corona hin mal gemacht haben, dass es da durchaus auch mal Schwierigkeiten gab mit Abstimmungen und hier und da. Und da muss man doch einige Sicherheitsvorkehrungen treffen, dass sich da auch nicht Leute doppelt und dreifach einloggen irgendwie. Also es ist eine Herausforderung. Und wäre es eine reine Präsenzmitgliederversammlung gewesen, hätte ich gesagt, die Chancen für Luno stehen gar nicht schlecht, weil da wirklich viele Fans sind, die dann, oder gehen auch die Fans hin, die dem Verein nahestehen, die Gremien im Verein kennen, die Arbeit halt vor Ort. Dadurch, dass es jetzt hybrid wird, glaube ich immer noch nicht, dass da sich 200.000 Fans einloggen, aber die Chancen für Watzke werden damit zumindest nicht schlechter. Das will ich damit nochmal sagen. Und Watzke hat generell ganz gute Karten, eben durch seine Medienpräsenz. Also von schwarzgelb.de sind alle, finden Reinhold Luno ganz gut als Präsident. Wir finden, dass der einen guten Job macht. Der steht dem Verein sehr nah, der Vereinsarbeit. Steht dem sozialen Aspekt des Vereins sehr nah. Und Watzke vertritt für uns eher die Geschäftsführung. Und wir würden uns wünschen, dass es in der im Verein und in der KGaA, also es sind ja immer die beiden Seiten des BVB, dass es da ein Gleichgewicht gibt. Dass es einen Präsidenten gibt, der den Verein und die Fans vertritt. Und die bei der KGaA jemanden, der natürlich die Wirtschaftsinteressen des Unternehmens Borussia Dortmund vertritt. Das finden wir eine gute Ausgleich, eine gute Waage. Und wir haben die Befürchtung, dass wenn Watzke jetzt Präsident wird und der ja sehr nah an der KGaA ist und ja viele Leute, die da bei der KGaA arbeiten, auch dank Watzke zum Beispiel eingestellt sind und da arbeiten, dass das insgesamt ein Ungleichgewicht gibt und Faninteressen und Vereinsinteressen, also ein bisschen, also Vereins, jetzt nicht sportlich oder ne, wirtschaftlich, sondern wirklich Vereins- und Faninteressen halt auf der Strecke bleiben. Das ist so die Sorge, die wir haben. Und ich persönlich finde auch die Art und Weise, wie jetzt Watzke sich hat aufstellen lassen, war kein schöner Stil. Und ich finde insgesamt habe eher die Meinung, dass oder ich kann es auch eindeutig sagen. Also für mich ist Reinhard Luno der bessere Kandidat, ganz einfach.
Okay, auch da hier danke für die Einordnung. Das ist auf jeden Fall eine schwierige Gemengelage, würde ich da raushören. Und das Problem ist ja auch, also ja, wir haben das bei St. Pauli zu Corona-Zeiten auch mal gehabt, dass wir so eine hybride Veranstaltung hatten. Da standen aber jetzt, glaube ich, zumindest nicht so weitreichende Entscheidungen an wie eine Präsidentschaftswahl. Und nochmal der Unterschied, wir reden beim FC St. Pauli von inzwischen immerhin auch schon 50.000 Mitgliedern. Bei Borussia Dortmund reden wir aber von 230.000, hast du ja gerade schon gesagt. Das stellt sich natürlich dann nochmal wesentlich schwieriger dar. Und ja, würde dir zustimmen, das hat Cedric auch in der Saisonvorschau gesagt, dass natürlich, wenn es dann wirklich dazu kommt, dass über beide entschieden wird, dann eher der Name Aki Watzke den Leuten was sagen wird, die nicht so nah am Vereinsleben dran sind, dass sie dann eher für ihn stimmen würden, als für jemanden, der halt den Verein Borussia Dortmund verkörpert. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen und wir beobachten das gespannt aus der Ferne und können ja dann spätestens in der Rückrunde mal schauen, unter welcher Präsidentschaft der BVB jetzt aufgestellt ist. Hast du zu dem Themenkomplex noch was hinzuzufügen? Sonst würde ich dich einfach allgemein fragen, ob es noch Fan-Themen gibt, die du heute Abend mitgebracht hast, die vielleicht bei uns hier in Hamburg gar nicht so angekommen sind.
Also zu dem Komplex ist, glaube ich, erstmal alles gesagt. Wen das genauer interessiert, es kann ja durchaus auch für andere Vereine interessant sein, wie das jetzt so, wie sowas mal aussehen kann, wenn es mal ein bisschen Ärger gibt, empfehle ich natürlich immer unsere Artikel zu dem Thema bei uns. Aber so ist alles, glaube ich, grundsätzlich gesagt. Ich würde noch auf ein Thema zu sprechen kommen, was so ein bisschen, aber nur so halb Sommerloch-Charakter hatte jetzt. Wir kommen ja eben aus der Sommerpause, deswegen sind die ganzen Fan-Themen auch natürlich in der Sommerpause gewesen. Aber was beim BVB aufgeploppt ist, und vielleicht, das hat er auch durchaus überregional ein bisschen Schlagzeilen gemacht, ist der Umgang des BVB mit der AfD in Dortmund. Da wurden Sticker geleakt. Die AfD hat Sticker für den Kommunalwahlkampf produzieren lassen. Und auf denen stand beim Fußball schwarz-gelb und am Sonntag blau. Und natürlich in Verbindung mit Borussia Dortmund, selbstverständlich. Und das hat der BVB tatsächlich abgemahnt. Also der BVB hat die Dortmunder, ich weiß gar nicht, Kreisverband oder wie auch immer, hat abgemahnt, dadurch dieses schwarz-gelb, beim Fußball schwarz-gelb und das schwarz-gelb war auch tatsächlich dann noch in schwarz und gelb gedruckt und am Sonntag blau eine Verbindung zwischen dem BVB-Fan sein und dem Verein Borussia Dortmund und einer notwendigen Verbindung mit der AfD herrsche. Und da hat der BVB ganz klar gesagt, davon distanzieren sie sich, beziehungsweise davon, das haben sie abgemahnt, ganz einfach. Und die AfD hat dann tatsächlich auch, ja, ist eingeknickt, wenn man so möchte, hat das tatsächlich nochmal so ein bisschen versucht, typischen Wahlkampfthemen reinzulenken, indem sie dann irgendwie gesagt haben, weil der BVB irgendwie eine Vertragsstrafe oder eine Strafe von 3.000 bis 4.000 Euro angedroht hat. Und dann haben sie halt gesagt, ja, dann soll der BVB das auch an Kinderhospiz spenden oder so. Also da sind wir ganz froh, dass der BVB sich auf dieses Spielchen gar nicht eingelassen hat, sondern einfach durchgezogen hat und letztendlich die AfD Dortmund damit in die Schranken gewiesen hat. Und der BVB ist damit seiner Vereinspflicht auch ein Stück weit nachgekommen, weil wir halt in unserem Grundwertekodex, den wir vor ein paar Jahren auch auf der Mitgliederversammlung beschlossen haben,
zum einen erstmal Themen drin haben, die in denen die AfD die AfD einfach komplett ausschließt im Grunde. Und wir haben auf der letzten Mitgliederversammlung auch noch beschlossen, dass der BVB, es gab einen Antrag von Beispiel Vereint, das ist eine Faninitiative, die sich gegen Diskriminierung einsetzt. Und die haben im Grunde ja einen Antrag gestellt, dass der BVB sich nicht vereinnahmen lässt von rechtsextremen und extremistischen Personen oder Bewegungen. Und damit ist der BVB diesem Auftrag jetzt dieses Mal zum ersten Mal sozusagen als kleiner Präzedenzfall auch nachgekommen, was uns sehr gefreut hat. Also die Situation an sich hat uns natürlich nicht gefreut, aber der Umgang des BVBs damit hat uns tatsächlich sehr gefreut. Und also es gibt, wenn bei euch euren Fußballverein oder eben bei eurem Verein eher, also bei St. Pauli wahrscheinlich eher nicht, aber wenn das bei anderen Vereinen mal auftaucht, also Fußballvereine haben da Möglichkeiten, einfach durch Abmahnungen oder Unterlassungsklagen sowas einzudämmen oder sogar zu verhindern. Und das fanden wir sehr gut. Und das ist aber das Einzige, was sonst auf dem Tisch war. Ansonsten war halt, wie gesagt, Sommerpause.
Okay, das ist tatsächlich bei mir zumindest nicht angekommen. Ich weiß nicht, ob HörerInnen da teilweise mehr draus gehört haben. Aber klar, wenn da so versucht, so eine Partei die Vereinsfarben oder damit auch quasi den Verein zu vereinnahmen für ihre politischen Zwecke, da muss man da auf jeden Fall was gegensetzen. Ich glaube nicht, dass die AfD auf die Idee kommen würde, da den FC St. Pauli irgendwie zu involvieren, aber...
Ja, das hatte ich nämlich auch gedacht. Aber ich muss sagen, also in Dortmund ist es halt eine andere Gemengelage. Ja, wir haben halt nur einen Stadtverein. In Dortmund haben wir einfach eine gewisse Tradition mit Rechtsextremismus. Der BVB engagiert sich zum Glück seit Jahren sehr aktiv gegen Rechtsextremismus. Es gab auch schon einen ähnlichen Fall vor einigen Jahren, wo der Nazi, der einigen sicherlich bekannt ist, SS-Sigi, der jetzt halt auch schon länger Zeit tot ist, für den Dortmunder Stadtrat kandidiert hat mit dem auf dem Wahlplakat mit dem Spruch von der Südtribüne in den Stadtrat. Und das hat der BVB damals auch schon abgemahnt. Und musste das tatsächlich auch, diese Wahlwerbung musste dann auch tatsächlich eingestellt werden. Also der BVB kümmert sich darum und arbeitet daran. Wir würden uns natürlich auch da noch mehr wünschen. Es war jetzt gerade am Wochenende Christopher Street Day in Dortmund. Da würden wir uns zum Beispiel auch wünschen, dass der BVB da stärker auftritt. Und also es ist noch genug zu tun, aber immerhin in der Hinsicht agiert der BVB oder reagiert der BVB zumindest, was zumindest national, also Nazi-Parteien und so angeht, immer sehr konsequent.
Okay, dann höre ich daraus, man reagiert auf jeden Fall richtig, aber man könnte auch noch ein bisschen mehr in die Aktion gehen.
So ist es. Beispiel,
indem man vielleicht auch einen eigenen Truck auf den Christopher Street Day macht oder so. Okay, dann könnten wir ja nach einer guten halben Stunde auch mal auf dieses Spiel kommen, was da nächsten Samstag ansteht. Wie blickst du denn auf den Saisonstart des BVB und was würdest du sagen, wird es für ein Spiel am Samstag geben am Millerntor?
Immer schwierig. Der BVB tut sich meiner Erinnerung nach immer schwer bei euch. Ist auch ein schweres Pflaster, weil ja einfach da ist auch immer was los. Wenn man nicht euch den Stecker nach nach 10 Minuten den Stecker gezogen hat, kann das echt eklig werden. Und ich fürchte, dass es in diese Richtung laufen wird. Ich habe jetzt die Testspiele gesehen. Gegen die unterklassigeren Mannschaften sah das alles sehr souverän aus. Aber jetzt auch zum Beispiel gegen Juventus Turin, das war ja in Teilen auch echt, zäh. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass uns die Kreativität diese Saison abgehen könnte, weil wir mit zum Beispiel Jamie Gittens ein Spiel abgegeben haben, der einfach in der Spitze seiner Qualität einfach durch Einzelaktion Spiele entscheiden kann. Und sowas brauche ich, glaube ich, wenn ich gegen St. Pauli spiele. Ich nehme St. Pauli ja natürlich jetzt einfach, ihr seid ja einfach nun mal immer der Underdog oder in, sagen wir mal, 90% der Spielen seid ihr der Underdog und so werdet ihr auftreten, denke ich mal. Ihr werdet relativ defensiv spielen, ihr werdet jetzt nicht, wobei hohes Anlaufen ja, aber dann hinten natürlich sehr kompakt. Damit kann man uns ganz gut den Zahn ziehen. Ich erwarte ein echt schwieriges Spiel. Muss aber sagen, dass ich tatsächlich doch noch an die Qualität, Restqualität im Kader glaube und das Spiel doch gewinnen werden, aber ich glaube nicht, dass das ein schönes Spiel wird.
Ja, unsere Hoffnung geht eher so ein bisschen, ich habe auch in der internen Saisonvorschau-Runde mit meinen KollegInnen vom VDS-NDS-Team so ein bisschen überlegt und da waren wir uns eher so einig, ja, ein Punkt ist schon okay. Vielleicht kommt uns ein bisschen zugute, dass es so früh in der Saison ist, dass da eben noch nicht alles eingespielt ist und du hast ja auch gesagt, so ein paar Lücken sind da auch noch. Ich habe auch gerade oder vorhin mal geguckt, die Verletztenliste ist zwar kurz, aber so ein paar Namen fallen dann schon aus, die einem zumindest was sagen. Ich weiß nicht, ob du da gleich noch ein paar Sätze zu sagen willst, wer da vielleicht vermisst werden könnte auf dem Platz, neben Abgängen, die du gerade auch teilweise angesprochen hast. Von daher, ich würde mit einem Unentschieden gehen. Ob es ein 1-1 wird oder also ein 2-2, dazu müssten wir zwei Tore schießen. Da bin ich gerade unter den Eindrücken von gestern noch ein bisschen skeptisch. Aber ja, ich würde mit einem Unentschieden gehen. Du gehst aber dann mit einem knappen, aber ein bisschen ekligen Sieg, habe ich richtig gehört.
Ja, so gehe ich, so glaube ich, wird es losgehen. Zwei Dinge, du hast jetzt gerade gesagt, Spieler, die fehlen, ja. Niklas Süle hatte ich angesprochen, war ja auch letztes Jahr auch nicht kein Kernelement unseres Kaders. Aber was natürlich echt weh tut, ist, dass immer noch Nico Schlotterbeck fehlt, einfach mit Abstand der beste Verteidiger bei uns, aber jetzt natürlich mit Niklas Süle doppelt schwer wiegt der Ausfall, weil eben zwei Verteidiger fehlen und Emre Can wird auch, ich glaube, es ist praktisch ausgeschlossen, dass er spielen wird, der ja insbesondere in der Innenverteidigung auch immer mal wieder gut aufgetreten ist. Also die drei fehlen, dann fehlt noch zusätzlich Düren Will, das ist aber auch eher so ein Spieler, auf dem eher so die zukünftigen Hoffnungen liegen, aber der auch durchaus mal mit einer kreativen Idee was zeigen kann oder was produzieren kann an Torchancen oder Torgefahr. Aber so, wie gesagt, die Liste ist prinzipiell nicht so lang, allerdings in einem Bereich, und das ist nun mal im Bereich der Innenverteidigung, eben leider doch etwas geballt im Moment. Und da erhöhen sich zumindest eure Chancen, ein Tor zu erzielen, alleine dadurch, dass wir da eben entsprechende Makel haben. Aber diese Geschichte mit dem Anfang der Saison, da weiß ich nicht, ob das vielleicht nicht sogar eher ein Nachteil sein könnte, weil der BVB eben durch die Club-WM doch noch relativ eingespielt ist. Also die hatten 3 Wochen Pause, andere hatten deutlich länger Pause. Also wenn man sich, als ich mir die Testspiele angeguckt habe, da saßen die Automatismen, und dadurch, dass sich der Kader ja insgesamt kaum verändert hat, saßen die Automatismen ganz gut. Ja, und das könnte natürlich eher dann wieder zu unserem Vorteil sein, dass dann sich die Mannschaften wie eben St. Pauli oder ne, unser nächster Gegner danach Union Berlin, bis die sich so ein bisschen nach 3-4 Spielen gefunden haben, das wären so die Spiele, wo wir dann vielleicht durch unsere Automatismen noch ein kleines Übergewicht produzieren können. Aber ja, nichtsdestotrotz glaube ich, dass ihr schlau genug seid, das konzentriert und kompakt anzugehen. Denn so, wenn man sich das Spiel gegen Juventus Turin angeschaut hat, was ja sicherlich euer Trainer tun wird oder getan hat, die haben eben extrem diszipliniert verteidigt, was uns enorme Probleme gemacht hat. Wenn ihr es schafft, Serhou Guirassy rauszunehmen, habt ihr schon im Grunde die Hälfte, mindestens die Hälfte oder weit über die Hälfte unserer Offensivgefahr gebannt. Danach, ja, könnte es dann nur noch über Einzelleistungen laufen, und da fehlt uns eben so ein bisschen die Qualität, und das ist ein bisschen die Sorge.
Okay, jetzt hast du mit den letzten Sätzen dann doch noch ein bisschen wieder relativiert. Ich hatte erst gesagt, ach Mist, ja stimmt, die haben ja den ganzen Sommer zusammen weiter Fußball gespielt. Aber ja, eine Mischung aus fehlenden Stammkräften, gerade in der Innenverteidigung, und dann vielleicht doch irgendwie auch eine Eingespieltheit, die aber nicht zum Tragen kommen kann, wenn wir es zumindest, oder wenn wir es so gut machen wie in der vergangenen Spielzeit, dass wir eben defensiv wirklich sehr gut stehen, dann ist da sicherlich was auszurechnen für uns. Wir werden es sehen, wie das am Samstag ausgeht. Wir können aber jetzt schon mal sagen, du musst zumindest Stand heute das Spiel vom Fernseher aus verfolgen, und ich werde mit deinem Kollegen Anton auch von Schwarz-Gelb sprechen. Von daher, ja, würde dir jetzt noch der Raum bleiben, zu diesem Spiel oder allgemein zu Borussia Dortmund jetzt noch ein paar Worte zu verlieren, bevor ich dann am Montag nach dem Spiel mit deinem Kollegen spreche.
Ja, ich bin dafür, dass ihr am Millerntor noch ein paar Tribünenränge dran baut, damit ich nächstes Mal auch mit dabei sein kann. Ich habe leider über den Vorverkauf und über das Fanclub-Kontingent keine Karte kriegen können. Sehr schade, ich war leider noch gar nicht bei euch. Muss ich auf jeden Fall nachholen. Ich freue mich grundsätzlich aber, dass Fußball wieder losgeht. Ich glaube, da spreche ich für zumindest alle, die jetzt zuhören. Es wird, glaube ich, eine mega spannende Saison für Borussia Dortmund, aber auch für St. Pauli, das verflixte zweite Jahr. Das ist, wird nochmal ein bisschen anders. Und ja, ich wünsche euch eine gute Saison, uns aber natürlich eine bessere, ist ja klar.
Okay, da steckt jetzt auch einiges drin. Also zum einen dieses Thema mit Ausbau, das grassiert ja jetzt auch gerade so ein bisschen. Hier zumindest hamburgweit, ob man da irgendwie was machen kann. Aber ja, diskutieren wir auch so ein bisschen, was da möglich ist und ob wir das überhaupt wollen. Na klar, knapp 30.000 ist jetzt nicht vergleichbar mit anderen Stadien dieser Liga, aber ja, da hängt halt einiges dran. Mal gucken. Ansonsten hoffen wir einfach, dass wir ja auch das verflixte zweite Jahr in der Liga bleiben und du dann in der kommenden Saison die Chance hast, uns am Millerntor zu besuchen. Von daher würde ich sagen, für heute Abend lassen wir es dabei bewenden. Gucken mal, wie es für unsere beiden Vereine so losgeht. Und dann ja, hören wir uns ja vielleicht, dich oder einen deiner Kollegen oder KollegInnen, glaube ich sogar, dann zum Rückspiel wieder sozusagen.
Ja, danke schön. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, ich bin auch gespannt aufs Spiel und freue mich, wenn es dann nächste Saison klappt mit dem Spiel beim Millerntor. Dankeschön und schönen Abend und schönen Tag, wie auch immer. Ciao.
Alles klar, dem schließe ich mich an. Und genau, wann immer ihr das hört, danke, dass ihr zugehört habt. Und ja, kommt gut in die neue Saison. Macht's gut. Ciao, ciao. Yeah.